herzlich willkommen im wohl innovativsten Schuppen zu unserem Podcast Embedded Vision aus der Gartenhütte. Heute zum Thema unserer Historie rund um 3D-Bildverarbeitung. Aber zunächst möchte ich natürlich meinen Co-Host begrüßen. Hallo Manuel.
Hallo Stefan. Schön auch diesmal wieder dabei zu sein.
Schön heute ein bisschen darüber auch in Gedanken schwelgen zu können, was wir denn bisher schon im Bereich 3D gemacht haben. Fang vielleicht einfach mal an zu erzählen, Manuel, ne? Weil ich glaube, du hast da von Anfang an ziemlich viel auch mitgemacht.
Oh ja, direkt nach meinem Studium habe ich ja hier einsteigen dürfen und damals habe ich an der SINACAM gearbeitet und die SINACAM war eine 3D-Stereoskope-Kamera, die pixelsynchron quasi Bilder aufgenommen haben. Und das Schöne war, die Kameraköpfe an sich waren so klein, dass man sie entweder sehr nah zusammennehmen konnte oder aber auch an einem sehr langen Kabel, das war damals mit Coax Express verbunden, auch ziemlich weit auseinandernehmen kann. Dadurch ist dann auch der Tiefeneffekt dann größer geworden.
Ich wollte gerade die Frage stellen, ne? Zum einen, warum ist denn dieses Pixelsynchrone so wichtig? Du hast das jetzt irgendwie so betont und Seite, was hat das jetzt mit dem Abstand der Kameras, mit dieser Basis irgendwie zu tun?
Ja, also erstmal das Pixelsynchrone ist dann eben wichtig, wenn man sagt, ich habe eine bewegte Szene, also im Sinne von, da bewegt sich etwas vor der Kamera. Dann habe ich nämlich den Punkt, dass beide Kameras zum selben Moment eine Aufnahme machen müssen. Denn wenn ich da einen gewissen Versatz habe, dann habe ich natürlich, wenn ich die Bilder später übereinander lege, dann auch das Problem, dass ich einen gewissen Versatz der Bildinformationen habe. Also das heißt, wenn man jetzt einen Ball, ein Fußballspiel oder so was anschauen würde, dann würde der Ball auf der einen Kamera ein bisschen weiter links, auf der anderen Kamera ein bisschen weiter rechts sein und das würde dann tatsächlich den Tiefeneffekt extrem stören. Das ist erstmal wegen der Synchronisierung des Ganzen. Das andere ist, je weiter ich zwei Kameras auseinander mache, desto größer erscheint auch der Tiefeneffekt in den Bildern, in den Szenen. Also diese Parallaxe zeigt dann nämlich auch, wie tief ein Objekt ist. Und das heißt aber auch bei großen Objekten, also wenn ich jetzt quasi mal so eine richtig schöne Berglandschaft dann auch filmen würde, die halt dann gewisse Tiefe auch haben, wenn ich die Kameras sehr nah beieinander habe, ist das quasi eine Fläche. Je weiter ich die auseinander habe und also das Beispiel nehme ich nicht von irgendwo her, sondern damals hat das ZDF mit den Huberburm auch mit unserer Kamera gedreht und da haben die Kameras teilweise 50 Meter auseinander genommen, um so ein Bergmassiv dann auch zu filmen und da hat man selbst bei diesen großen Objekten einen relativ guten Tiefeneffekt gehabt.
Okay, das dazu. Und damals ging es ja vor allem eben darum, 3D-Content quasi zu erzeugen, ja. Ne? Wobei wir in der SINACAM nicht nur einfach zwei Kameras pixelsynchron verarbeitet haben, ne? Sondern wir hatten auch damals schon, soweit ich mich da auch erinnern kann, dann Werkzeuge zur Verfügung gestellt in der SINACAM, um dann die Kameras auszurichten, also ne, dass die auch nicht irgendwie verkippt sind, wirklich, wie du gesagt hast, aufs gleiche Objekt ungefähr mit der gleichen Blickrichtung schauen, dass man halt am Ende vom Tag auch einen guten 3D-Effekt auf dem Fernseher haben konnte. Aber wir haben ja damals auch schon angefangen, die SINACAM nicht nur für so, ja, Film- oder Hollywood-Produktionen einzusetzen, sondern auch schon angefangen, ja, in anderen Bereichen davor zu stoßen.
Genau, also da ging es dann darum, dass wenn quasi kein Kamera-Operator dann davor sitzt und also wir hatten damals diesen inversen Modus, glaube ich, haben wir es genannt, wo quasi ein Bild in Grautönen ist und das andere Bild auch in Grautönen, aber quasi genau invers, um dann die Kanten übereinander legen zu können und da, wo die Kante verschwindet, weiß man, ah, da liegt es übereinander. So, da braucht man aber natürlich einen Menschen, einen Kameraoperator, der dann genau dort sitzt und das Ganze mechanisch ausrichtet. Jetzt hatten wir damals dann auch angefangen, in Kooperation mit Fraunhofer da einen Algorithmus dann auch auszuprobieren, der das Ganze rausrechnet. Also der konnte quasi die Drehung von der Kamera, also wenn quasi Linien nicht direkt übereinander lagen, dann über Software dann übereinander zu legen um dieses tiefen Erlebnis für den Betrachter dann auch perfekt zu machen, ohne dass ein Operator dann dran sitzt und dann quasi wirklich mechanisch drauf einrichten kann. Das macht natürlich extrem viel aus, wenn man irgendwo ist, am Set zum Beispiel, und macht eine Änderung von der Einstellung, dann muss man nicht hin und auf Millimeter genau irgendwelche Kameras ausrichten, sondern kann das quasi in der Post-Production oder sogar on the fly, das war damals ja tatsächlich eine Live-Demo, die ging on the fly, dann auch direkt rausrechnen. Und das ist natürlich ein bisschen so der Einstieg in dem, wo es eben auch heute hingeht. Wir sind ja auch viel im Automotive-Markt unterwegs. Im Automotive-Markt hat man keinen Kamera-Operator. Also keiner, der ins Auto sich setzt, hat jetzt Bock, jetzt stelle ich auch mal den Weißpunkt ein, jetzt stelle ich mal meine Kanten übereinander, um irgendwie eine 3D-Information zu kriegen. Sondern es muss einfach, ich setze mich ins Auto rein, es muss funktionieren. Ein geiles Bild muss rauskommen. Im Endeffekt dann auch diese tiefen Informationen, die ja selbst der Fahrer dann nicht mehr sieht, sondern vielleicht irgendwelche nachgelagerte Algorithmik dann damit umgehen kann. Das ist aber jetzt auch nur ein Beispiel, ne? Gibt es in unterschiedlichen Branchen an der Stelle.
Genau, also die Tiefenkarte, ne, die man da erzeugen kann. Wie du gesagt hast, ne, damals hat man rund um die Sinercam viel mit dem Fraunhofer auch gearbeitet. Mhm. Da kann man sich natürlich auch viel klassische Industrieapplikationen vorstellen. Natürlich auch im Automotive, im Bereich mobile Maschinen und so weiter, wo man natürlich auch solche Tiefenkarten oder solche Stereoinformationen hernehmen kann, um Gefahrensituationen zu überwachen oder quasi die Baustelle zu überwachen, dem Fahrer vielleicht eine Warnung zu signalisieren, wenn da irgendein Objekt im Gefahrbereich reingeht. Und ja, ich sag mal, in dem Bereich haben wir tatsächlich schon viel gemacht, haben das auch weiter getrieben in völlig unterschiedlichsten Richtungen, haben ja mittlerweile auch nicht nur jetzt so die angesprochenen Industrieapplikationen, wo vielleicht eine Tiefenkarte relevant ist, sondern haben mit dem Cinescope auch ein System, wo wir im Bereich der klassischen Labormikroskope eben auch wieder über ein Stereokamerasystem und unter anderem über einen autostereoskopischen Monitor auch quasi denjenigen, der davor sitzt, einen Mehrwert bieten können. Ja, geht bei uns, sag mal, dieses ganze Thema 3D wirklich in völlig unterschiedlichste Richtungen. Ne?
Genau, also was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, sind natürlich 3D-Ansätze über eine Sensor Fusion, quasi wenn noch zusätzliche Sensorik dann mit reinkommt. Da gibt es natürlich fertige Systeme auch, die man kaufen kann, die man zukaufen kann, die man da auch noch quasi in sein Gesamtsystem, wir sind ja oft auch der Systemintegrator, der verschiedene Dinge zu einem Gesamtsystem zusammen integriert, die man da einsetzen kann. Also was ich damit sagen will, ist, dass wir ja da an der Stelle nicht immer sagen, und wir haben die Weisheit mit Löffel gefressen und nur so, wie wir es bisher in der Vergangenheit gemacht haben, so machen wir es auch in der Zukunft weiter, sondern wir schauen uns natürlich auch immer an, was es da gibt. Und da gibt es durchaus valide Lösungen, auf die man setzen kann, wo dann direkt eine Tiefenkarte dann auch aus der Sensorik rauskommt, wo vielleicht auch ein zweidimensionales Bild erstmal angezeigt wird, inklusive der Tiefeninformation. Sowas kann man ja sehr gut nehmen. Auf der anderen Seite, dadurch, dass wir dieses Wissen intern haben, kann man auch sagen, okay, ich nehme einfach zwei bildgebende Sensoren und berechne das raus, wie du es jetzt gesagt hast, mit zwei Sensoren, Tiefenkarte erzeugen und dann schauen, was ist denn das Wichtige und Sinnvolle für mein Projekt. Es ist ja immer so ein bisschen so die Abwägung, was ist denn der höchste Kosten-Nutzen-Faktor? Das heißt, nehme ich mehrere verschiedene Sensoren, mache eine Sensor-Fusion, wo ich natürlich mich dann um eine gewisse extrinsische Kalibrierung dann auch kümmern muss, dass die Feature-Punkte, die der eine Sensor erkennt, auch mit den Feature-Punkten des anderen Sensors übereinstimmen. Das ist natürlich bei gleichen Sensoren einfacher als bei unterschiedlichen Sensoren. Und gleichzeitig kann es aber natürlich sein, dass man aufgrund von Präzision, je nachdem was der Anwendungsfall ist, Präzision, ich sage das eine oder das andere ist einfach besser für meinen ganz speziellen Use Case.
Genau, wie du sagst, ne, da gibt es teilweise auch schon fertige Off-the-Shelf-Lösungen, die dieses bildgebende Frontend komplett abdecken oder schon beinhalten mit allen Vor- und Nachteilen. Ne? Also es ist auf der einen Seite fix und fertig, es gibt teilweise auch preiswerte Lösungen. Es kann natürlich sein, dass ich da relativ schnell auch eingeschränkt bin von dem Bereich, den ich vielleicht analysieren kann, von der Genauigkeit und so weiter. Und da sind wir halt auch diejenigen, die es eigentlich auch immer ganz gut abschätzen können, was macht wo wie Sinn. Mhm. Oder tue ich mir vielleicht am Ende des Tages wirklich leichter, wenn, ne, wie du gesagt hast, ich einfach normale Kameras nehme und den Aufwand eigentlich komplett in die Software verlagere, ne? Also den Aufwand von der Mechanik, von irgendwelchen Hardware-Setups eher rausziehe. Sag, okay, ich bin viel flexibler, ich kann Sensoren auch nehmen mit einer extrem hohen Auflösung oder wo ich dann zum Schluss auch eine sehr dicht besetzte Tiefenkarte am Ende vom Tag kriege, muss natürlich dann diesen Aufwand in Software betreiben. Und das sind aber auch Themen, die wir bei uns so typischerweise jonglieren. Ne? Also wenn man das zusammenfasst, ne, bei uns 3D geht es einmal ganz klassisch um Visualisierung, dass wir es manchmal einfach nur darstellen, wobei, wie du gesagt hast, da auch schon viel mit inbegriffen sein muss, ne? Also bis hin zur Kalibrierung, weil auch ansonsten wird es kein vernünftiges Bild zur Darstellung, aber natürlich auch viel mittlerweile Richtung Analyse machen, gerade wenn es vielleicht in Überwachungsbereich reingeht, wo man mit den Daten einfach was anfangen will, wo man Objekte detektieren, klassifizieren will, um dann was zu automatisieren, um vielleicht Warnungen auszulösen. Also ja, wir versuchen irgendwo diesen ganzen Bereich abzudecken und immer zu schauen, was können wir aus jeder Welt oder aus jedem existierenden Produkt, was es so auf dem Markt gibt, nehmen, wo kann man es einsetzen und wo muss man aber vielleicht einfach selber auch ein bisschen Hirnschmalz investieren und einfach mehr Aufwände in die Software legen, weil dann vielleicht am Ende vom Tag mein Gesamtsystem kommerziell attraktiver ist, ne? Weil ich einfach wirklich einfache Komponenten habe und gerade wenn die Stückzahl hoch ist, dann rentiert sich natürlich immer sowas, ne? Dass ich sage, okay, die höheren Entwicklungskosten kriege ich vielleicht umgelegt. Wenn ich natürlich nur ein System mache, wo ich 2, 3, 4, 5 Systeme baue, weil es irgendeine Kalibrierstation oder irgendwas ist, das sollte ich dann schon eher anders denken. Ne? Das sollte ich dann schon eher überlegen, den Aufwand vielleicht in die Mechanik oder in die Hardware zu stecken. Und ja, das ist so typischerweise, glaube ich, das Feld, wo wir da immer unterwegs sind.
Ja, ja. Und das ist ganz schön weit, wie jetzt deine Zusammenfassung schon gezeigt hat, was man da alles denken muss. Und an die SoCs, da sind wir noch gar nicht tiefer eingestiegen, mit welchen SoC wir was machen können. Genau. Aber ich bin wie immer ein bisschen der Hüter der Zeit. Wenn ich auf die Uhr heute schaue, sehe ich mal wieder, wir sind am Ende der heutigen Folge angekommen. Wie jedes Mal der Hinweis an alle Hörerinnen und Hörer, die E-Mail podcast@solectrics.de gibt es auch diese Woche noch. Wir freuen uns auf jeden Fall auf Rückmeldung, Feedback und Fragen und gehen natürlich in einen der nächsten Podcasts gerne darauf ein.
Und ansonsten wünschen wir wieder eine schöne Zeit, eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und
ciao.